Als erstes Projekt haben wir Schlüsselanhänger verkauft am Schulfest und Gemeindefest. Damit haben wir dann ein bisschen Geld in unsere Kassen gespült. Also so 3D-gedruckte, individualisierte Schlüsselanhänger. Also beim Schulfest haben wir dann live so gedruckt. Meine Mutter fand das eigentlich auch alles cool, nur irgendwann, wir mussten ja Plastik klein schreddern, um das dann einzuschmelzen. Und ich habe dann irgendwann ihren Küchenmixer geklaut, um das halt so klein zu schreddern. Und der Küchenmixer war danach echt nicht mehr so appetitlich. Das fand sie nicht cool. Und was dann noch relativ crazy war, als wir das auf Instagram gestellt haben, kam auf einmal ein Typ aus Frankreich, meinte so, ey, ich möchte nicht euer Filament kaufen, also diesen Kunststoffdraht für 3D-Drucker. Ich möchte diese ganze Maschinenanlage kaufen für mein Labor in Frankreich, weil ich möchte an diesem Thema forschen für eine Doktorarbeit. Und für das Labor hier ein Institut kaufen. Und dann war so, okay, ey, das ist doch ein geiler Gedanke, wenn irgendjemand in Frankreich mit unseren Maschinen Plastik recycelt.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Herzlich willkommen heute zur Zukunftsmusik, zur nächsten Ausgabe. Milan von dem Busch ist heute mein Gast aus Oppenheim, ein ganz spannender Mensch, weil er noch sehr, sehr jung ist. Herzlich willkommen, Milan. Erstmal die Frage zum Einstieg. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 19.
Du bist jetzt 19 und du bist seit 4 Jahren selbstständig.
Richtig. Stimmt das? Richtig,
genau. Das ist ja schon mal ziemlich besonders und das ist auch, glaube ich, so der erste Grund, warum du heute mein Podcast-Partner bist, weil das findet man wirklich nicht oft. Du hast 2018 mit gerade mal 15 Jahren ein Startup gegründet, Quitech heißt das. Wie kamst du da drauf, was machst du da?
Also angefangen hat alles mit so Handyhüllen und da meine Freunde hatten so kabelloses Laden am Handy. Und dann haben wir mit einem 3D-Drucker Handyhüllen hergestellt, die hatten Kupferspulen drin. Und damit konnte ich dann auch mein altes Handy kabellos laden. Und das war so unsere erste Business-Idee. Und das haben wir damals bei mir in der Garage entwickelt und dann so an Wettbewerben teilgenommen. Und mehr haben wir entdeckt, dass diese 3D-Drucktechnologie unfassbar viel Potenzial hat. Und dass wir dann unsere Prototypen von Handyhüllen wieder recyceln konnten zu neuen Handyhüllen und haben dann so einen Recycling-Kreislauf aufgebaut und Filamente hergestellt für die 3D-Drucker. Und das ist dann so abgegangen.
Filamente? Erklär's mal kurz. Filamente,
ja, quasi die Tinte für 3D-Drucker. Quasi die Tinte für 3D-Drucker. Also quasi das Ausgangsmaterial, das man braucht. Genauso wie ein Drucker Tinte braucht, braucht ein 3D-Drucker ein Filament. Das ist so ein langer Kunststoffdraht auf Spulen aufgewickelt, quasi die Tinte für 3D-Drucker. Und die haben wir eben hergestellt aus Plastikmüll mit so einer sehr provisorischen Kunststoffschmelze und einer Aufwicklung, die rollt dann diesen Draht so auf und das geht dann in 3D-Drucker. Und damit haben wir angefangen und das ging dann so ab bei den Wettbewerben und dann haben wir so gesagt, okay, lass einfach mal machen, warum nicht? Und seitdem machen wir das und es skaliert immer weiter, wird immer größer und jetzt der große Unterschied, dass wir nicht mehr parallel Schüler sind, sondern jetzt fängt so das echte Leben an und das ist nochmal ein bisschen Phasenunterschied so.
Okay, und inwieweit? Also total spannend. Ihr habt angefangen, hattet die Idee, das hast du schön beschrieben, ihr habt beim Wettbewerb teilgenommen, Jugend gründet heißt der.
Ja, genau.
Wenn ich richtig informiert bin und da fand man die Idee auch gut.
Ja, das war elementar wichtig, weil man fragt sich natürlich so, wie will man das Ganze schaffen, so als junger Gründer? Und der Trick war wirklich Jugend gründet am Anfang. Denn da haben wir uns beworben und da muss man so ganz viele Fragen beantworten, so einen Businessplan runterschreiben. Und da muss man sich zum ersten Mal Gedanken machen, so okay, wo will ich in 3 Jahren stehen? Wie sieht das aus mit den Finanzen? Welche Verkaufszahlen brauche ich? Und dementsprechend muss ja auch die ganze Planung geplant sein. Und das hat uns so einen kleinen Rahmen gegeben und da haben wir uns da durch die Phasen gekämpft und standen dann im Juni 2019 im Bundesfinale beim Porsche Entwicklungszentrum in Stuttgart mit Vorständen und Investoren, die unsere Idee bewertet haben und haben gewonnen. Der Preis war eine Woche Silicon Valley. Da sind wir dann hingeflogen mit Besuchen bei Apple, bei Google, Tesla Fabrik und alles. Und das war so crazy und das war auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, für mich war das jetzt nicht nur so ein Schülerprojekt, sondern das hat Potenzial, lass mal echt durchziehen. Und das war so der Grundstein. Und von da aus haben wir dann aufgebaut, eine Firma gegründet, was ganz schön schwierig ist in Deutschland, vor allen Dingen als Minderjähriger. Und dann mit der Firma weiter skaliert. Dann haben wir Maschinenbau dazu gegründet und so Maschinenbauteile entwickelt. Und seitdem starten wir richtig durch mit diesen zwei Geschäftsbereichen. Einmal Recycling und einmal Maschinenbau.
Das ist mega spannend. Wenn ich mir das vorstelle, dass eines meiner Kinder, die noch ein bisschen jünger sind, aber nicht so unwesentlich jünger sind, kommt mit 15 und sagt so, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Dann wie haben deine Eltern darauf reagiert und wie weit mussten die auch unterstützen, weil du gerade schon gesagt hast, es ist ja total schwierig als Minderjähriger so etwas anzugehen.
Ja, also tatsächlich meine Eltern, also viele fragen immer so, war das nicht total nervig, dass sie die Garage aufgeben mussten, aber das ist so eine bodenlose Unterstellung, also die Garage war vorher bei uns einfach so eine Abstellkammer, so eine Rümpelkammer. Und was ich gemacht habe, ich habe die erstmal aufgeräumt und mir so einen Tisch dahin gebaut. Und das war dann so, wo wir getüftelt und gelötet und geschraubt haben. Und eigentlich war mein Papa mega happy, weil auf einmal war das ganze Werkzeug, das wir hatten, aufgeräumt. Und ich habe mir neues Werkzeug dazu gekauft. Und meine Mutter war eigentlich auch, fand das eigentlich auch alles cool. Nur irgendwann, wir mussten ja Plastik klein schreddern, um das dann einzuschmelzen. Und ich habe dann irgendwann ihren Küchenmixer geklaut, um das halt so klein zu schreddern. Und der Küchenmixer war danach echt nicht mehr so appetitlich. Das fand sie nicht cool. Und einmal für so eine Schmelze, die wir gebaut haben, also das, was wirklich den Plastikmüll dann einschmilzt zu diesem Draht, dafür brauchte ich einen Motor. Und meine Mom war auf Geschäftsreise und die hatte so ein höhenverstellbares Bett. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht, wo man so genau, und da habe ich dann den Motor ausgebaut, in diese Maschine eingebaut, in die Produktion. Als sie dann zurückkam, war die Garagentür offen, da liefen so die Maschinen. Ich so, ja, tut mir leid, laufende Produktion, kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Da hat es ein bisschen zu Reibereien geführt, aber ansonsten fanden die es immer ganz cool. Aber ich muss sagen, das war eher so ein Problem von mir aus. Ich war halt jung und pubertierend so, ich wollte nicht so viel mit Eltern zu tun haben. Deshalb habe ich mich da nicht so unterstützen lassen, beziehungsweise da nicht so den Kontakt gesucht. Was mir dann auch ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil so alleine durch diese Bürokratie-Dschungel zu navigieren, ist schon ganz schön tricky. Und das ist wirklich ein Dschungel, das kann ich nur bestätigen. Also eine Firma gründen ist echt nicht einfach.
Ja, erzähl mal. Und dann kamen die wirklichen die Herausforderungen des normalen Lebens. Man kommt mit einer super Idee, das berichten ja ganz viele junge Menschen, die eine Idee haben und was gründen wollen und daraus tatsächlich ein Geschäftsmodell machen wollen. Man hat diese Idee, man hat tatsächlich auch vielleicht schon die Vorstellung, wie kann das funktionieren, man hat einen Businessplan und geht dann in die Umsetzung. Was blüht einem dann und was müssen wir da irgendwie auch besser hinkriegen?
Also ich gehe jetzt mal speziell ein auf als Minderjähriger, weil so war es ja bei mir. Als Minderjähriger ist man noch nicht geschäftsfähig. So, und um Geschäftsführer einer Firma zu sein, muss man auch geschäftsfähig sein. Logisch. Geschäftsfähig ist man noch nicht, weil man als Minderjähriger ja keine großen Deals unterzeichnen kann. Das können nur Eltern. Man wird mit 18 erst geschäftsfähig. So, aber ich wollte natürlich Geschäftsführer sein von meiner Firma. Also ich wollte Inhaber sein und Geschäftsführer. Ist doch irgendwie klar, das wollte ich halt sein. Und dann muss man halt einen Antrag beim Familiengericht auf Geschäftsfähigkeit stellen. So, das hört sich jetzt einfach an, einfach einen Antrag dahin schicken, aber ist es nicht, weil das Familiengericht wusste auch nicht so ganz, was das denn sein soll. Und die hat dann erstmal gesagt, okay, wir wollen eine Bestätigung vom Finanzamt, vom Jugendamt und noch von der Schulleitung. Und es waren Sommerferien und das war, der Schulleiter war weg und der stellvertretende Schulleiter, aber der hat natürlich nicht gereicht, soll schon der Schulleiter persönlich sagen. Das Finanzamt habe ich dann angerufen und das Finanzamt meinte dann so, ja, wir wissen gar nicht, was wir hier bestätigen sollen, weil sie sind ja noch gar nicht bei uns gelistet. Also sie haben ja noch nichts abgegeben jemals. Also sie haben ja noch nichts. Also was sollen wir denn hier bestätigen? Und das Jugendamt war auch so, ja, also was sollen wir denn bestätigen? Also wir kennen ihre Familie jetzt nicht so. Sie waren noch nie irgendwo wegen irgendwas aufgefallen. Was sollen wir denn hier jetzt bestätigen? Sollen wir einen Hausbesuch machen? Sie scheinen jetzt so, also scheinen das jetzt nicht so irgendwie, dass ich da Schwierigkeiten habe. Das heißt, es gab irgendwie von allen Stellen war es so ein bisschen vage und letztendlich mussten wir dann diesen Antrag einreichen und die anderen Behörden haben uns dann so quasi so Bestätigung gegeben, so ja, das scheint von unserer Seite alles aus okay. Und das Problem war dann, dass beim Familiengericht das dann abgelehnt wurde, aufgrund von, dass das Anschreiben von uns ausgerichtet war. Also wir haben das dahin geschickt und den Antrag habe ich natürlich, also das Anschreiben, vorne braucht man so ein Anschreibenblatt, da steht dann drauf, hiermit beantrage ich das und dann mit freundlichen Grüßen und da habe ich dann unterschrieben, Milan von dem Busche. Aber das hätten meine Eltern unterschreiben müssen, weil ich, also den Antrag mit meinen Eltern mit unterschreiben müssen. Also es war ein Formfehler. Und dann war ich mega frustriert, weil um diesen Formfehler zu erkennen, hat es halt schon 3 Monate gedauert, ne, bis ich da irgendwie eine Rückmeldung bekommen habe. Und das hat sich unendlich gezogen. Und letztendlich haben wir dann mit denen telefoniert und es wurde gesagt, so, okay, dass jemand als Jugendlicher Geschäftsfähigkeit bekommen hat in Mainz, ist noch nie vorgekommen. Die Aussichten wären da gering. Und letztendlich mussten wir es über so einen Trick lösen. Ich hatte ja, wie gesagt, ein bisschen Stress mit meinen Eltern. Also habe ich dann meine liebe Schwester gefragt. Die studiert in den Niederlande Maschinenbau. Aber die habe ich dann eingesetzt als Geschäftsführerin, weil die ist schon über 18. Und dann war sie die Geschäftsführerin und ich der Inhaber der Kitec UG. Und so konnte man es dann gründen. Aber selbst dann, wenn man das gegründet hat, also das war jetzt dann, also mit meiner Schwester als Geschäftsführerin war es ja eine fast Normalgründung. Aber selbst dann muss man sich als Gründer bewusst sein, wie viel da auf einen zukommt. Jährliche Bilanzen hochladen, also eine Kapitalgesellschaft, UG. Wir müssten Finanzamt, Handelsregister, Gewerbeamt, Gewerbe anmelden. Es gibt so viele Stellen, IHK, Rundfunkgebühr, was da alles auf einen zukommt, wie auf einmal so Postfach zuschwemmt. Das ist schon ganz schön anstrengend und ich denke, das muss sich ändern, weil das bremst.
Hast du irgendwann ans Aufgeben gedacht in dem Prozess? Oder warst du immer davon überzeugt, das wird irgendwie gelingen? Oder war das echt so nervig? Weil du erzählst es gerade wirklich, das ist ja eine Leidensgeschichte, die du da erzählst.
Ja, es ist eine Leidensgeschichte und ich erzähle das gerade so passionate, weil das gerade wieder passiert. Wir sind ja gerade umgezogen, wir kommen ja vielleicht später noch dazu, aus unserer alten Fabrikhalle in Oppenheim. Irgendwann ist unser Startup aus der Garage in eine riesige alte Rewe-Halle, Fabrikhalle in Oppenheim gewesen. Und jetzt sind wir umgezogen nach Darmstadt in eine neue Fabrikhalle in der Nähe von der Technischen Universität. Und das Problem jetzt beim Umzug war ja auch wieder, Firmensitz muss sich ändern, Handelsregister, Gewerbeamt, Finanzamt, IHK, Rundfunkgebühr, alles hat sich geändert und wir mussten nochmal all diese Stellen abklappern. Deshalb bin ich gerade quasi wieder da drin und muss das wieder alles machen und denke mir schon wieder so, das muss doch besser funktionieren. Ich finde, man müsste das eigentlich online in einer zentralen Stelle einfach Adresse ändern, eintippen und dann sollte das alles automatisch passieren. Genau, deshalb erzähle ich das so. Und ans Aufgeben gedacht habe ich zu den Zeiten nicht. Als Aufgeben dachte ich eher, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert, nicht bürokratisch. Bürokratische Sachen, die nicht funktionieren, das war immer nur nervig, weil man weiß ja, bürokratisch gibt's immer einen Weg. Wenn technische Sachen nicht funktionieren oder Aufträge nicht pünktlich fertig werden, dann ist viel eher so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Also zumindest ist es bei mir so. Bei Bürokratie ist einfach nur so ein Dorn im Auge, so, oh, na super.
Aber sie muss halt sein und sie behindert. Und ich glaube auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass man so wirklich den Finger in die Wunde legt, dass sich da echt was ändern muss. Weil wenn du der Einzige bist, der in einer Metropolregion, und da kann man ja Mainz ruhig schon mal dazu zählen, irgendwann mal versucht hat, als Minderjähriger eine Firma zu gründen, dann zeigt das ja auch so ein bisschen, wie der Gründergeist in Deutschland eh ist und wie wichtig es ist, dann wenigstens diejenigen, die sowas angehen wollen, tatsächlich auch auf ihrem Weg zu unterstützen und zu begleiten. Ja, und das treibt mich ja immer um. Weil wir brauchen ja mehr Gründer in einer Gesellschaft, die gerade ja auch so große Ansprüche an sich stellt und in so einem großen Transformationsprozess sich befindet, wie das im Moment ist. Und da brauchen wir mehr Ideen, die groß werden und nicht weniger.
Total. Und da ist halt ein Problem, dass das so verschieden ist. Also aus anderen befreundete Gründer von mir in anderen Landkreisen hatten super easy mit einem Amtsgericht. Das hängt von Amtsgericht zu Amtsgericht ab. Es gibt halt irgendwie keinen bundesweiten Leitfaden, wie das denn ablaufen soll, welche Genehmigung man denn braucht, ob das Finanzamt, der Schulleiter, das Jugendamt da was bestätigen muss. Das ist nicht so wirklich gut geregelt, nicht wirklich transparent und nicht einheitlich. Und das macht es irgendwie für alle Parteien ein bisschen schwierig. Aber wenn sich da was ändern würde, wäre das schon so ein erster Schritt in Richtung auch einfach so Anerkennung. Okay, ihr wollt was machen. Es geht nicht darum, euch zu bremsen. Vor allen Dingen, ich muss sagen, so die ersten 3 Jahre, also was wir da so erwirtschaftet haben, war so, denke ich, finanzamttechnisch so irrelevant. Die 1.000 Euro, die wir dann verdient haben oder so, da weiß ich nicht so, ob es dafür so die ganze Mühe wert war. Also dieser ganze Bürokratieaufbau für so geringe Umsätze.
Aber nachher soll ja auch was Großes draus werden. Ihr seid jetzt umgezogen, ich habe eine Idee gehabt, die scheint zu funktionieren, es scheint Kunden zu geben. Das schlussfolgere ich jetzt mal da draus. Und das ist ja das, was das viel Wichtigere an dem Projekt. Ihr habt euch das einfallen lassen, was ja auch in Nachhaltigkeit einen Recyclingzyklus im Prinzip beinhaltet. Und da frage ich mich, was war da die erste Initialzündung weiterzumachen. Du hast ja schon gesagt, dass tatsächlich Jugend gründet wichtig war für den Prozess anzustoßen. War der Jugend gründet Prozess auch schon der Impulsgeber für erste Aufträge oder ist das später gekommen? Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen von außen?
Der Prozess wurde ein bisschen dadurch beschleunigt, durch tatsächlich die sozialen Medien. Also ich bin relativ Instagram-affin, ich poste mal alles, was ich mache, auf Instagram. Und dann habe ich halt irgendwann
so... So sind wir auch auf dich aufmerksam geworden.
Ja, dann habe ich halt irgendwann so gepostet, so hey, ich mache hier mit meinem 3D-Drucker so eine Handyhülle und schau mal, jetzt mache ich so aus alten Handyhüllen neue Handyhüllen und recycle die so und wir können jetzt unsere eigene Filamente herstellen in so coolen Farben und das war dann so parallel zu Jugend gründet und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass das machen. Wir haben als erstes Projekt haben wir Schlüsselanhänger verkauft am Schulfest und Gemeindefest. Damit haben wir dann ein bisschen Geld in unsere Kassen gespült. Also so 3D-gedruckte, individualisierte Schlüsselanhänger. Also beim Schulfest haben wir dann live so gedruckt. Und das Besondere beim 3D-Druck ist, man kann alles individuell drucken. Also der 3D-Drucker ist ja wie so eine aufgehängte Heißklebepistole. Und die kann Schicht für Schicht neue Objekte kreieren. Und wir können dann zum Beispiel den Namen von dem Kind oder den Elternteil auf den Anhänger drucken. Und dann haben wir an einem Tag so 500 Anhänger und dann später nach der Schule noch, also nach dem Schulfest, haben wir die dann ausgeliefert mit einem Fahrrad und Briefumschläge So, das war unser erstes Ding und damit haben wir genug Geld verdient, um unser erstes Entwicklungsbudget zu haben, sag ich mal, um unsere ersten Garagenmaschinen zusammenzuschrauben. Und dann hatten wir am Ende eine funktionierende Linie, mit der wir aus Plastikschrott 3D-Druckfilamente herstellen konnten. Und was dann noch relativ crazy war, als wir das auf Instagram gestellt haben, kam auf einmal ein Typ aus Frankreich, meinte so, ey, ich möchte nicht euer Filament kaufen, also diesen Kunststoffdraht für den Drucker, ich möchte diese ganze Maschinenanlage kaufen für mein Labor in Frankreich, weil ich möchte an diesem Thema forschen für eine Doktorarbeit und für das Labor hier ein Institut kaufen. Und dann war so, okay, ey, das ist doch ein geiler Gedanke, wenn irgendjemand in Frankreich mit unseren Maschinen Plastik recycelt. Und dann habe ich mit vier Freunden aus dem Chemie- und Physik-Leistungskurs bei mir in der Schule, haben wir uns zusammengetrommelt und gesagt, okay, wir machen das jetzt. Wir bringen diese Maschine auf Serienniveau und bauen die in Serie für Labore etc. und Institute. Und das ist dann dazu gekommen, Keytec Industries, mittlerweile über 70 Maschinen in 14 verschiedene Länder ausgeliefert. Wir haben mittlerweile genug Geld zusammen, um eine GmbH zu gründen. Also wir haben jetzt eine Keytec Industries GmbH, sondern die Maschinenbau ist mittlerweile eine eigene GmbH. Wir haben die 25.000 Euro endlich zusammen. Und damit ist dann richtig abgegangen, weil wir dann auch echt eine Kompetenz entwickelt haben, diese Maschinen zu bauen, die 3D-Filament herstellen und damit jetzt international wirklich erfolgreich sind und allein ein großes Alleinstellungsmerkmal haben. Weil wir haben quasi traditionellen Maschinenbau mit so modernen Cloud-Steuerung verbunden und dadurch können all unsere Maschinen miteinander kommunizieren und das kommt gut an und das ist jetzt richtig crazy skaliert. Und das bringt uns jetzt auch in unsere neue Halle hier in Darmstadt. Ich sitze hier gerade mitten im Lager. Hier bauen wir unsere neue Produktion auf und haben hier direkt wirklich 3 Minuten zur Technischen Uni Darmstadt. Das Ziel ist eben, all die schlauen Erstsemester im Maschinenbau abzuwerben, dass sie dann mit bei uns Maschinen entwickeln. Und genau deshalb haben wir uns jetzt hier für den Standort entschieden.
Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage direkt gewesen. Alleine machst du das ja jetzt schon lange nicht mehr. Du brauchst ja Leute, die dich unterstützen. Und wie findet man diese Leute, die tatsächlich das Feuer haben und auch den Mut haben, mit in ein Startup reinzugehen und zu sagen, hier will ich mitarbeiten, an der Idee will ich mitwirken?
Ja, so am Anfang war es tatsächlich einfach der Chemie- und Physik-Leistungskurs. Also ich war selber im Chemie- und Physik-Leistungskurs und saß dann immer in der letzten Reihe mit meinen Chemiefreunden und wir haben weniger auf den Unterricht aufgepasst, aber dafür umso mehr über 3D-Drucker geplaudert. Und dann habe ich so erzählt, dass jetzt Leute die Maschinen kaufen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass einfach mal zusammen diese Maschinen bauen. Und so ist das dann in Gang gekommen. Und auch eine lustige Story war am Schulfest, war so ein Junge, Johannes Wetterling, der hat halt beim Schulfest, hat er sich irgendwann zu unserem Stand gestellt und wir waren ein bisschen überfordert und der hat einfach gesagt so, Freunde, ich helfe euch jetzt, ich kümmere mich darum, dass wir hier die Anhänger verkaufen und diese Namen notiert kriegen und die Adressen notiert kriegen, war dann quasi Verkaufsleiter, ganz spontan und der hat dann bis heute, arbeitet er jetzt bei uns und leitet den Vertrieb und die Produktion. Also über die Schule hat sich so das Netzwerk entwickelt. Aber jetzt ändert sich das. Wir sind auch ein bisschen aus Oppenheim rausgewachsen. Unsere Halle in Oppenheim wird jetzt auch eh abgerissen, also mussten wir da weg. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen den Betriebsstandort jetzt irgendwo in der Nähe von der Technischen Uni. Darmstadt war dann unsere erste Wahl, weil wir jetzt auch einfach gemerkt haben, so alle Leute, alle Informatiker in Oppenheim, die da waren, hatten halt für uns gearbeitet zu dem Zeitpunkt, also die was drauf hatten in dem Bereich, den wir brauchten. Und jetzt brauchen wir eben so neues Potenzial und jetzt sind wir quasi am Headhunten an der Uni Darmstadt.
Studierst du auch selbst da oder wie geht dein Weg weiter?
Also ich bin ja eigentlich Fulltime hier, aber ich bin irgendwie auch so eingeschrieben für Maschinenbau und mache so ein paar Vorlesungen mit, weil das bringt mir auch viel. Das habe ich auch in der Schule gemerkt. Ich bin auch kein Vertreter davon, der sagt, so, man kann Schule schwänzen für Umweltschutz oder für was, für seine eigenen Projekte. Ich denke, Schule ist wichtig. Also ich habe durch Chemie und Physik LK und durch meine Chemie- und Physiklehrer, dadurch wurde das Ganze hier erst möglich. Und genauso hat sich das dann auch so Wechselwirkung ergeben. Also durch den Chemieleistungskurs habe ich dann neue Sachen verstanden, die ich im Unternehmen anwenden konnte. Und auch andersrum, im Unternehmen habe ich dann mit Plastik gearbeitet und das konnte ich dann in Chemie einbringen. Und genauso ist es jetzt auch mit Maschinenbau studieren. Die Vorlesung, die ich hier habe, Technologie der Fertigung, die Professoren, die bringen ja Sachen bei, die ich auch wirklich im Unternehmen brauche. Und es ist ja nicht so, als würde ich hier im Unternehmen die ganze Zeit irgendwie TikToks bauen oder, ich weiß nicht, eine Beratungsagentur führen, sondern wir bauen ja hier wirklich Maschinen. Also dieses technische Know-how, technische Zeichnung anfertigen, ist für uns wirklich wichtig. Das heißt, insofern sich das doppelt, nehme ich immer die Vorlesung mit und schreibe auch die Prüfung. Und genau, das ist jetzt so mein neuer Lebensweg, dass ich quasi Teilzeitstudent bin und das obendrauf mache auf meinen Startup-Job hier.
Ja, du erfindest quasi gerade schon mit 19 Jahren das Prinzip des lebenslangen Lernens neu.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ja.
Ich glaube, das kann man schon fast so zusammenfassen. Du nutzt halt das Beste aus allen Komponenten, um dein Unternehmen weiterzubringen und deine Idee weiterzubringen. Ja. Und also ich finde das mega genial, mega spannend, weil solche Geschichten wie deine, die hört man wirklich nur ganz, ganz selten. Ich glaube, in unserem Podcast haben wir die jetzt wirklich auch das erste Mal in so einer Form, dass jemand so jung, tatsächlich so motiviert anfängt, auch tatsächlich ein Unternehmen zu gründen und das auch groß zu machen. Weil gründen ist ja der eine Schritt, der zweite Schritt ist ja weiterzumachen und dran zu bleiben und zu sagen, Mensch, wir gehen da voll ins Risiko und wir investieren auch jeden Euro nochmal und nochmal, weil bis man selbst eine Familie auch mit so einem Unternehmen ernähren kann als Unternehmensinhaber selbst. Das dauert ja immer eine ganze Zeit lang. Da braucht man ja viel Fleiß und Schweiß, der da auch rein investiert wird. Ne?
Ja, es ist sehr heavy. Aber ich muss sagen, was mir geholfen hat, und da muss ich wieder zurückkommen, warum ich auch jeden Gründer empfehlen würde, am Anfang an Wettbewerben teilzunehmen. Das Besondere an den Wettbewerben war nicht mal diese spezielle, tolle Investoren-Jury von wichtigen, bekannten Gründern und Leuten. Das Besondere waren vielmehr die Leute, die mit uns da teilgenommen haben. Auch durch Startup Teens, so ein anderer Wettbewerb, wo wir später teilgenommen haben, haben wir einfach so eine Gruppe an Leuten kennengelernt, die auch alle jung sind und gegründet haben. Und es hat sich seitdem so eine Clique gebildet und wir sind bis heute richtig eng befreundet. Dieses Wochenende fahre ich tatsächlich nach Berlin. Wir treffen uns alle in Berlin. Und zusammen sind wir einfach sind mega enge Freundschaften entstanden, einfach dadurch, dass diese jungen Gründer das Gleiche durchmachen wie man selbst. Und das ist eigentlich das Besonderste. Und das hat einen auch dann motiviert, auch durch Phasen, wo es nicht so gut lief und wo man so viel Stress hatte, einfach der Austausch mit befreundeten Gründern, die was in die gleiche Richtung machen. Also da war dieser Netzwerkeffekt echt unfassbar. Und das war auch so, was mich motiviert hat, das Ganze großzuziehen und das Ganze weiterzumachen, auch durch die schwierigen Phasen. Diese Connections zu den anderen jungen Gründern. Und deshalb würde ich sagen, Netzwerk ist an dieser Stelle key, wenn man lange durchhalten will. Es gibt ja so ein Sprichwort, so alleine ist man am schnellsten, aber zusammen kommt man am weitesten. Und das ist wirklich wahr in dieser Situation.
Das glaube ich dir direkt, denn das zeigt also, die Erfahrung hat man ja auch aus ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Im Netzwerk ist es A und O auch ein bisschen, also man hat natürlich ein Kernnetzwerk und das sind bestimmt die Menschen, die du jetzt schon kennst, aber das Netzwerk erweitert sich ja auch stetig im Leben und man kann immer noch mal was Neues mit dazu nehmen. Ne?
Ja.
Und da lernt man ja permanent auch immer noch mal an sich selbst zu arbeiten und sich selbst zu hinterfragen, weil das ist ja im Prinzip der Weg, um stärker und größer zu werden. Aber das schon allein der Sprung aus Oppenheim nach Darmstadt, schon allein der erfordert ja ein bisschen Mut und ist aber, glaube ich, wie du das erzählt hast, auch jetzt der Key, um weiterzukommen, weil dort auch das Personal zur Verfügung steht. Ja. Und dort das Personal dann auch aktiviert werden kann, nachhaltig wieder mit in deinem Unternehmen mitzuarbeiten.
Ja, das ist vielleicht auch eine ganz lustige Story. Also in Oppenheim war das halt auch nur so halb seriös. Also wir waren in der Halle, das war eine alte Supermarkthalle. Also die ganze Geschichte hat eigentlich angefangen, irgendwann wurde die Garage zu klein. Ich habe ja erzählt, wir haben irgendwann angefangen, diese Maschinen zu bauen. So, und wenn man so Maschinen bauen will, dann braucht man einfach Platz. So, man braucht einfach Löten und Schrauben und verschiedene Arbeitsstationen. Und man will nicht immer ständig alles umräumen. Und dann war so die Idee, okay, also es war so vor circa 2 Jahren, so, okay, wir brauchen eine Halle. So, wo findet man in Oppenheim eine Halle als Schüler? Und er muss das ja auch noch bezahlen können. Wir hatten ja nur so laufende Einnahmen von ein paar tausend Euro. Das muss man ja erstmal finanzieren. Und dann gab es halt diese Supermarkthalle, die abgerissen werden soll. Und durch ganz viel Hilfe von auch mit Kontakten und Gesprächen durch den Bürgermeister, unser persönliches Netzwerk und so junge Lokalpolitiker und so, haben wir dann geschafft, okay, wir haben den Kontakt bekommen von dieser Firma, die diesen Rewe, den alten Rewe-Supermarkt abreißen will. Und dadurch sind wir dann da reingekommen und konnten den für ein Jahr zwischenmieten. Jetzt wird der abgerissen in den folgenden Monaten. Und das Problem war halt, das ist halt ein 50 Jahre alter Bau und unsere Produktion war so in der alten Metzgerei, unsere Maschinenbauwerkstatt war in der alten Bäckerei und es war relativ lustig, unser Büro war das alte Marktleiterbüro und wir hatten auch so Überwachungskameras und konnten dann so den Rewe-Markt sehen und tatsächlich haben wir dann auch da drin so quasi gewohnt. Wir haben dann, ich habe ja eben erzählt von diesen Freunden, die ich bei Startup Teens kennengelernt habe. Die sind dann mit dorthin gezogen und dann haben wir zusammen da so eine Art Co-Working-WG gemacht, wo wir alle an unseren Startups gearbeitet haben. Und wir machen ja auch Flaschendeckel-Recycling. Also hatten wir dann so 2 Millionen Flaschendeckel und hatten dann so einen Pool voller Flaschendeckel. Und haben da dann so gelebt und gearbeitet in den verschiedenen Räumen des alten Supermarkts. Aber das war dann auch nur so semi-seriös und so semi-nachhaltig, weil man halt immer wusste, okay, in ein Jahr wird's abgerissen oder in ein paar Monaten wird's abgerissen. Also hat sich kein Investment in so die Gebäudetechnik gelohnt. Und es ist ständig irgendwas ausgefallen. Ich weiß nicht, wie oft ich da irgendwelche Rinnen flicken musste, um Wasser weiter zu haben oder Toiletten flicken musste. Das war schon ganz schön nervig. Und jetzt sind wir hier in Darmstadt in so einem riesigen Industriepark, den Industriepark Schenk in Darmstadt. Nicht nur mit einer Premium-Location, sondern auch einfach einem professionellen Setup. Und in diesem Industriepark können wir uns auch beliebig erweitern. Also hier sind noch 2 freie Hallen und das Ziel ist natürlich, dass wir nächstes Jahr hier nicht mehr nur unsere Halle haben, sondern noch 2 weitere Hallen hier auf der anderen Seite vom Industriepark. Und genau, das sind jetzt so unsere Expansionspläne.
Das klingt auf jeden Fall schon nach einem Megaplan für die Zukunft. Du hast Ideen, du hast Visionen, hast du eigentlich noch Zeit? Hast du Freizeit?
Ja, das nehme ich mir relativ bewusst mittlerweile, weil das ist relativ schwierig. Also ich habe halt einfach gemerkt, so man kann sich natürlich überstrapazieren, aber es geht halt einfach nur für so einen gewissen Zeitraum. Was für mich vor allen Dingen der Schlüssel war Sport. Ich gehe jeden Tag ins Gym mit Freunden und habe halt gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und das hilft mir wirklich irgendwie meinen Geist zu behalten und nicht in Wahnsinn zu treiben, weil manche Tage sind echt so stressig und so viele Lieferanten und so viele Kunden wollen irgendwas von ein und dann muss man noch sich ums Gewerbeamt, Finanzamt und Steuererklärung kümmern, das war jetzt ja auch gerade. Und da bricht irgendwie gefühlt täglich die Welt auf einen zusammen. Aber wenn man so eine konstante Routine hat und irgendwie Sport hat, dann hat man immer schon so eine Sache abgehakt am Tag und das motiviert dann so die nächsten Sachen abzuhaken. Und das war relativ elementar. Und ansonsten nutze ich halt immer die Mittagspausen, also Mittagsessen. Ich bin gerne umzingelt von Leuten und ich wohne jetzt hier auch in so einem coolen Wohnheim, das ist so ein selbstverwaltetes Wohnheim. Und da ist man quasi in den Pausen immer mit anderen zusammen oder auch in der Unimensa. Und das sind so die Momente, wo ich dann so ein bisschen abschalten kann und spannende Gespräche führen kann über das Unileben und sonstige Themen. Und das ist so das Wichtigste.
Also ich fasse mal zusammen. Du schaffst es, gesund in Gemeinschaft zu essen. Du machst regelmäßig Sport. Du führst 2 Unternehmen, die skalieren und erfolgreich sind. Du studierst noch nebenher und bildest dich permanent weiter. Ich würde mal sagen, Milan, von dir können viele, viele Unternehmensleiter noch ganz schön viel lernen. Ja,
das ist jetzt allerdings sehr, sehr rosig dargestellt. Also das ist ein langer, schmerzhafter Lernprozess. und, sage ich mal, Unternehmen erfolgreich führen. Also wir hatten jetzt lange Phasen, wo wir kurz vor der Insolvenz waren. Also wir haben halt immer alles Geld reinvestiert und massiv Risiko eingenommen. Also wir verkaufen ja diese Maschinen. Und für Maschinen muss man natürlich auch Bauteile kaufen. Also wir brauchen ja Metall, wir brauchen Kugellager, wir brauchen Schrauben. Ne? Kann man sich doch vorstellen, oder?
Ja,
und,
klar.
Wir mussten natürlich, wo das immer mehr skaliert, mussten wir quasi immer mehr vorstrecken an Maschinenteilen, die wir erstmal einkaufen müssen.
Ihr habt das klassische Liquiditätsproblem des Anfangs.
Ja, genau, du hast es geschafft. Und dann mussten wir quasi immer so mit dem Geld von allen Kunden schon die Maschinenteile für den nächsten einkaufen. Und es war wirklich ein permanenter Stressfaktor. Und auch jetzt ist immer noch so, gerade durch den Umzug haben sich so viele Deadlines verschoben und es bricht so viel auf einen zusammen. Das ist schon manchmal sehr stressig und auch wir haben echt viele Fehler gemacht. Aber das Besondere ist halt, dass wir relativ langsames Wachstum haben. Also ich meine, Keytech gibt's jetzt seit 3 Jahren. Also wir machen das seit 3 Jahren und noch sind wir keine Silicon Valley Milliardäre. Das liegt daran, dass wir einen sehr bewussten anderen Wachstumsweg gewählt haben. Und deshalb denke ich auch nicht so, dass das was für jeden Gründer ist. Aber bei uns war quasi der Fokus darauf, dass wir auch alles selber können. Also wie gesagt, wir bauen die Maschinen selber. Und das heißt nicht, dass wir irgendwelche einkaufen und weiter verkaufen, sondern wir bauen die wirklich selbst und entwickeln die selbst. Und der gesamte Code ist von uns selbst geschrieben und veröffentlichen wir auch den gesamten Code und bauen hier und löten hier alles selber. Und das sorgt natürlich dafür, dass man sehr viel mehr erst selber lernen muss. Aber das war uns quasi auch wichtig, dass wir so die gesamte Prozesskette wirklich tiefgreifend verstehen und quasi langsam Wachstum in Kauf haben und langsam Entwicklung in Kauf nehmen, dafür, dass wir als Gründer und Geschäftsführungs- und technisches Entwicklungsteam wirklich hinter allen Sachen stehen und wirklich jedes kleinste Detail kennen und so eine solide Basis haben. Weil wir haben das quasi langfristig betrachtet. So, wir sind erst, zu der Zeit waren wir 17 oder 18 und jetzt sind wir 19 und wir sehen das quasi langfristiger. Wir machen jetzt auch noch Maschinenbaustudium oder mein Co-Geschäftsführer macht Informatikstudium, weil er bei uns programmiert und wir bilden uns quasi so weiter und schaffen halt echt eine solide Basis, auch für uns persönlich als Gründer, dass wir dann in den nächsten 3 Jahren dann wirklich, also dann sind wir wirklich gefährlich, weil dann haben wir nicht nur die Erfahrung, sondern auch den akademischen Hintergrund und dann können wir wirklich alles machen und gehen quasi so einen langfristigeren Ansatz an, der natürlich auch dazu führt, dass man sich manchmal denkt, okay, ihr macht das seit 3 Jahren, wo sind denn hier die 20 Millionen? Also andere Startups, auch in meinem Umfeld, die waren dann bei Höhle der Löwen und hatten dann auf einmal zack, 100 Millionen Investment. Wir ganz bewusst, wir gehen auf eine andere Schiene. Wir haben keinen Investor drin. Die Anteile gehören zu 100% uns oder den Mitarbeitern. Wir haben quasi den Mitarbeitern Anteile gegeben und kein Investment und bootstrappen und finanzieren uns halt einfach durch Kundenaufträge. Und das ist natürlich eine andere Wachstumsstrategie, die auch nicht für jeden klappt, aber für uns bisher ganz gut aufgegangen ist.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Es klingt auf jeden Fall nach einem nachhaltigen Konzept, was ihr habt. Und tatsächlich, es ist ja kein Pappenstiel. Und ich wollte das auch nicht rosa-rot malen, sondern tatsächlich mal so ein bisschen aufmalen, welchen Spagat du da gerade auch hinlegst. Ja. Tatsächlich dich selbst in Ordnung zu halten, weiter zu lernen, zu studieren und tatsächlich auch daneben noch die Unternehmen als Geschäftsführer im Vollberuf zu führen. Das ist ja... Der Tag hat ja für alle nur 24 Stunden und dann kommt bei den meisten leider nicht noch die Nacht dazu.
Ja, und da muss man auch 8 schlafen, das habe ich halt auch gemerkt. So. Genau. Es geht einfach nicht anders. Also ich habe alles probiert, um weniger zu schlafen und das irgendwie. Also ich stehe morgens um 5 Uhr auf, um dann noch vor der Uni und allen Kram ins Gym zu gehen, bevor mich all die Leute nerven. Gehe ich quasi immer ganz früh Sport machen. Aber dementsprechend muss man auch sehr früh ins Bett gehen. Und ich habe quasi immer so probiert, irgendwie meinen Körper beizubringen, dass er weniger Schlaf braucht. Aber leider ist meine biologische Uhr, ich weiß nicht, vielleicht ist es für andere anders, aber meine biologische Uhr, die erlaubt es mir einfach nicht, weniger als 7-8 Stunden zu schlafen. Das geht einfach nicht. Das war auch eine harte Realisation. Das hat auch so ein Jahr gedauert, bis ich eingesehen habe, okay, ich krieg das nicht kürzer hin. Davon gehen halt schon 8 Stunden weg von 24 Stunden, dann sind es nur noch 16 und dann fragt man sich so, wie soll ich denn alles in 16 Stunden schaffen? Ja.
Das fragen sich Politiker übrigens auch manchmal, wie man denn alles in den wenigen Stunden überhaupt schaffen soll.
Ich habe mal für Politiker gearbeitet.
Das ist ein weit verbreitetes Problem.
Ich war tatsächlich als als Jugendlicher war ich in der Schülervertretung und in der Landesschülerinnenvertretung, also quasi den Dachverbund von den Schülervertretungen.
Ja.
Und auch bei den Julis war ich da bei den Kongressen und dann habe ich den Jens Brandenburg kennengelernt und habe dann bei ihm Bundestagspraktikum gemacht und war einer der technischen Mitarbeiter. Das war echt lustig und da, also ich wollte früher immer Wirtschaftsminister werden. Das war mein großes Ziel, weil ich habe als kleines Kind habe ich immer die Tagesschau geschaut, weil meine Eltern schauen immer die Tagesschau. Dann habe ich das immer gesehen und dann wollte ich irgendwann auch so an so ein Podium gehen und so Wirtschaftsminister sein und so die so eine Rede halten, wie es der Wirtschaft geht. Das fand ich irgendwie immer cool. Das war dann mein großes Ziel. Dann habe ich mir alles so ein bisschen angeschaut und parallel hat das so mit Keytech angefangen und letztendlich habe ich dann doch entschieden, so mich begeistert das Technische mehr. Aber trotzdem, ich bin immer noch ultra begeistert von den ganzen Themen. Aber da habe ich auch den Jens Brandenburg kennengelernt und auch seinen Terminkalender kennengelernt. Ich durfte das dann ja immer mitmachen und mitsehen und zu den Events mitgehen. Also das ging von morgens um 8 bis abends um 10 ohne eine 15-Minuten-Pause von Event zu Event, von Meeting zu Meeting oder Arbeitsphasen und eine Teambesprechung. Da habe ich das auch zum ersten Mal mitbekommen. Und da wurden mir das erste Mal die Augen geöffnet, wie viel ein Mensch überhaupt schaffen kann. So in so weniger Zeit. Ich meine, Jens Brandenburg ist schon sehr, sehr diszipliniert so. Und da wurde mir das erste Mal so klar, okay, das ist alles möglich. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass ich quasi so gesagt habe, okay, das kann man schaffen. Und das setzt natürlich einen anderen Maßstab. Man muss halt aufpassen, wie man sich vergleicht und mit wem man sich vergleicht. Und da hat man dann halt so direkt so einen krassen Maßstab. Und ja, genau, deshalb denke ich, Zeitmanagement ist key.
Ja, mega gut. Jens Brandenburg ist ja inzwischen auch noch mit einem noch volleren Terminkalender ausgestattet. Er ist ja Staatssekretär geworden im Bundesministerium für Bildung und Forschung und ja. Brennt ja für das Thema berufliche Bildung nach wie vor und das lässt ihn ja überhaupt nicht los und ist da weiter voller Elan auch dran, tatsächlich auch die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Aber das finde ich total spannend, dass du auch diesen Einblick hast und auch der dir geholfen hat, ein Stück weiterzukommen in deinem Leben. Finde ich mega cool. Ich gebe ihm das auf jeden Fall weiter. Und ja, nehme für mich auch ganz viel mit. Auf jeden Fall nehme ich für mich mal den Ansporn mit. Wenn ich nach Darmstadt komme, würde ich euch ganz gerne mal besuchen.
Ja, und herzlich weiter eingeladen. Verfolgen,
was aus P-Tech wird.
Auf eine Pizza hier auf unserem Hallendach im Minuskipfer.
Ja, sehr, sehr cool. Darauf freue ich mich sehr. Zum Abschluss von diesem Podcast gibt es immer noch eine ganz besondere Frage. Mhm. Die ist auch ganz gefährlich.
Okay.
Was hörst du für Musik?
Okay, ich habe verschiedene Playlists. Also ich höre meistens nur Crow, rauf und runter, jedes Lied, immer wieder. Aber im Fitnessstudio, da höre ich dann immer so aggressivere, englischere Rap-Lieder. Das brauche ich irgendwie so, um wach zu werden und durchzuziehen. Aber ansonsten höre ich eigentlich durchgehend Crow, also Deutsch-Rap-Pop.
Cool, das ist auch neu in diesem Podcast. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir und auch deinen Mitarbeitern weiter ganz, ganz, ganz viel Erfolg auf eurem Weg.
Alles
das
klar.
War wirklich vielen ein spannendes Dank. Gespräch. Und ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Und Rückmeldungen, Fragen, Feedback immer gerne, immer her damit. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.